Also irgendwann ist jedes soziale Medium und jedes Produkt mal am Anfang. So. Und nach 3-4 Jahren, dann macht man mal eine Rechnung und guckt mal, wo steht ihr dann. So, und uns gibt es jetzt 2 Jahre nach dem Hype immer noch und wir bauen uns immer noch Tag für Tag neue Brücken und wollen dies machen, wollen das machen und erweitern uns, bauen Mitarbeiter auf, das Produktportfolio aus. Also dementsprechend kann man hier auch, glaube ich, nicht mehr von einer Hype-Brand reden, sondern wir sind mittlerweile mit beiden Brands zur Love-Brand geworden.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
Romy!
Hello!
Was geht ab?
Ich muss sagen, letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie hoch gerade meine Motivation für Q4 ist. Ich muss sagen, meine Motivation für einen Podcast ist in der letzten Woche, die ist immer hoch, aber die ist noch mehr gestiegen, weil es war crazy, was abging, nachdem Joko bei uns im Podcast war, oder?
Safe. Also muss man sagen, der beste Start in den Zahlen, den wir je hatten. Vergleichbar mit der Investorenfolge, also sehr ähnlich. Fun Fact, auch auf LinkedIn mache ich normal pro Woche so 300 Follower bis 350. Die Woche, als wir gepostet haben, haben wir knapp 600 gemacht. Also auch da hat man es gemerkt. Wir hatten noch nie einen Gast, der wirklich so gezogen hat. Und wir, muss man ja auch ehrlich sagen, wir waren davor auch etwas skeptisch. Weil andere größere Namen, wir wollen ja gar jetzt niemanden haten, aber andere große Namen, wo wir auch eher gedacht haben, geil, das zieht, das waren dann auf einmal zahlentechnisch gesehen voll die Flop-Folgen.
Ja.
Deswegen waren wir uns auch nicht sicher, wie gut es funktioniert, aber es war gut.
Bezugnahme auf die Folge mit About You von vor ein paar Wochen. Es ging ja viel um Influencer-Brands. Und der liebe Julian hat ja so schon angekündigt in der Folge mehrmals, dass jetzt noch ein paar große Namen kommen.
2 sind draußen. Wer ist es?
Wir waren komplett falsch.
Komplett?
Wir waren uns voll sicher. Wir haben danach noch so gesprochen. Wir so, ja, wir glauben die und die Person.
Wir haben gesagt, Hailey Bieber haben wir gesagt und noch jemand aus dem Kardashian-Umfeld. Weil
ja.
Unsere Theorie war, okay, sie haben schon die Kendall. Und dann haben wir gedacht, okay, gleiches Management und naheliegend. Aber nein, wer ist es?
Bella Hadid.
Okay, kurz Kommentar on that.
Ich finde, das war das beste Timing ever, weil Bella Hadid in der Woche auch noch so einen Ultra-Hype hatte, weil die auf der Fashion Week in Milan so einen crazy Auftritt hatte, was ja ein Model selten dann hat, dass so ein Auftritt so komplett hervorsticht auf einem Runway. Deswegen fand ich so vom Timing her, dachte ich mir, ey, besser hätte es nicht laufen können.
Schätzfrage?
Ja.
Wenn ich jetzt google,
ja?
Bella Hadid, About You, ich weiß nicht, ob es da eine Kollektion gab, ist alles ausverkauft, ja oder nein?
Ich sag nein.
Nee, ist alles noch da.
Ich glaube, weil die auch echt große so Stückzahlen haben. Ich glaube nicht, dass das so, die nennen es ja auch Capsule Collections, aber ich glaube, dass die Stückzahlen da schon auch sehr groß sind.
Ja, wenn du was, er hat ja so ein bisschen angedeutet, ich sag, für die haben die jetzt bestimmt auch 3-4 Millionen gezahlt. Da machst du keine Kollektion, wo du 200.000 Umsatz machst. Also daher, okay, wer ist der zweite Name?
Katy Perry.
Random, oder?
War ich auch so, okay.
Ich habe es heute Morgen im Doppelgänger-Podcast gehört, da haben sie auch drüber gesprochen und fand sehr gut, was sie gesagt haben. Wer, also von der Zielgruppe About You hätte ich Bauchgefühl, oder sagen sie auch immer irgendwie 18 bis 26, 27 sowas, also schon jüngere Zielgruppe, wenn nicht sogar jünger. Hört man da noch Katy Perry? Also selbst ich, und ich würde sagen, in meiner Jugend war Katy Perry groß, Gefühl, ich habe die letzten 3 Jahre nichts von der gehört.
Wahrscheinlich nicht nur 3. Ja, hat mich auch gewundert, war ich auch so, okay.
Vielleicht war sie deswegen auch super günstig. Das kann ja auch sein, dass eine Bella Hadid 4 Millionen gekostet hat und eine Katy Perry, der Name kennt schon jeder, aber hat vielleicht dann 300.000, 400.000 gekostet. Und dann war es eher so eine Opportunität, so okay, die will gerade mal wieder was machen.
Falls wir hier komplett falsch liegen und wir einen absoluten Katy Perry Hype verpasst haben, schreibt uns gerne auf LinkedIn, auf Instagram. Nicht, dass wir hier in Fettnäpfchen treten. Wir lassen uns auch sehr gerne belehren, aber ich war auch ein bisschen, habe mich auch gewundert.
Sehr gut. Jetzt viel Spaß mit der, Romy, du bist dran.
Folge.
Danke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snox Halting Podcast. Wir haben heute Marc Mühütscholo zu Gast, der Gründer von Sugar Daddies. Sugar Daddies, da denken jetzt bestimmt viele, was ist das denn? Wenn ich jetzt aber die Brands nenne, dann macht es bei vielen ganz sofort Klick. Nämlich, dazu gehört Cookie Bros, also Keksteig zum Löffeln. Das haben bestimmt schon ganz, ganz viele probiert. Haben wir hier auch regelmäßig im Office. Dann The Riegel und Omochi Eis, bin ich sehr großer Fan davon. Gibt es auch bei Flink und ist regelmäßig in meinen Tüten dabei, Also ihr merkt, für jeden ist auf jeden Fall was dabei. Sugar Daddies hat als eine der ersten deutschen Brands auf jeden Fall TikTok für sich erkannt. Ich weiß auch noch, vor 2,5 Jahren kam, glaube ich, Johannes zu mir und da hast du mir schon den TikTok-Kanal von Cookie Bros gezeigt und da hast du schon gesagt, guck mal, die fangen jetzt damit an und die sind eigentlich eine der ersten. Und ja, wie sie das geschafft haben, warum sie das für sich direkt erkannt haben und auch warum Einzelhandel für sie so wichtig ist und sie eher mal offline angefangen haben als online, darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, und auch ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Cookie Bros war die größte Inspiration für uns, TikTok zu machen. Und man muss auch ehrlich sagen, ich hatte Marc auch extra gefragt, aber unser erster größerer Move auf TikTok, wir haben sie einfach kopiert, weil wir haben einfach das Kostüm, was sie gemacht haben, sie hatten nämlich damals ein Kostüm, quasi diese Cookie Bros Verpackung, habe ich gesagt, ey Marc, ist es cool, wenn wir das auch als Boxershorts machen können? Und er hat ja gesagt. Wir haben es danach verkackt, wie ich schon ein paar Mal erzählt, dass wir das Thema schleifen lassen haben. Darum soll es heute gar nicht so tief im Detail gehen, sondern die Erfolgsstory rund um Cookie Bros. Und umso mehr freue ich mich, Marc, dass wir seitdem befreundet sind, uns immer wieder austauschen und jetzt umso geiler, dass du hier bei uns im Podcast bist. Willkommen!
Ja, vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich, auch heute dabei zu sein und ich bin echt gespannt, was mich jetzt erwartet.
Würdest du sagen, Cookie Bros ist nur dank TikTok wirklich so groß geworden, wenn man jetzt mal schwarz und weiß, und so versuchen wir es immer hier im Podcast relativ radikal runterzubrechen, aber würde es ohne TikTok Cookie Bros in der Form geben, ja oder nein?
Puh, also ich würde mal sagen, Cookie Bros und TikTok, sowie aber auch Omochi und TikTok, das sind, sagen wir mal, ja, ich würde sagen, das ist ein Ereignis gewesen, was uns auf jeden Fall nochmal so einen Raketenstart gegeben hat. Aber eigentlich gibt es 3 wichtige Ereignisse. Das fängt an mit dem Investment damals. Das geht dann weiter mit dem Rewe Startup Award, den wir gewonnen haben. Und dann kam halt Next Level. Also wir haben halt unsere Umsätze einfach vervielfacht. Und wenn ich vervielfacht meine, dann meine ich nicht nur 2, 3, 4 Mal, sondern ab 10 hoch. Und das halt alles innerhalb von wenigen Wochen, Monaten. Und da war halt eben TikTok maßgeblich dran beteiligt. Und das kann man auch nicht abstreiten. Und ja, wir waren halt eben mit die Ersten, die das Thema irgendwie angegangen sind. Wir hatten sehr, sehr viel Glück, aber dann auch hart gehustelt und haben das Thema dann irgendwann auch verstanden und verstehen es heute noch. Damals war alles noch ein bisschen leichter und demnach auch unbezahlt möglich. Heute ist das nicht mehr so. Aber ja, um die Frage nochmal mit Ja oder Nein zu beantworten, dann kann man sie wahrscheinlich schon mit Ja beantworten, weil das einfach so ja, unser Startschuss in ein neues Universum war.
Für unsere Zuhörerinnen von der Timeline her, also 2018 wurdet ihr gegründet, das Investment, was du, glaube ich, gerade angesprochen hast, war dann Katjes 2019 direkt.
Wie viel war das?
Das war ein kleiner, 6-stelliger Betrag, also eigentlich wirklich nicht viel. Da ging es nur darum, dass wir unsere Becher bezahlen konnten. Ja, ja, so in dem Rahmen, genau. Dass wir halt eben einfach unsere Becher bezahlen konnten, sonst wären wir damals pleite gegangen. Denn es lief sehr gut, nur hatten wir kein Kapital am Start. Und demnach mussten wir dann Investment reinholen. Wollten wir gar nicht. Von dem Zeitpunkt an sind wir dann mehr oder weniger gebootstrapped.
Muss man vielleicht dazu sagen, im Handel, ihr seid ja vor allem im Handel unterwegs, ist es quasi von der Kapitaleffizienz, sage ich mal, tendenziell noch schwieriger. Weil du musst die Waren vorfinanzieren, du verkaufst vielleicht in einem Rewe und dann hat trotzdem noch ein Rewe 30, 60 lange Tage Zahlungsziel. Also daher, um hier ein bisschen, selbst wenn es gut läuft, ist ja im E-Commerce, ich bezahle meinen Lieferanten, dann kriege ich irgendwie 60, 90 Tage später meine Ware, verkaufe das auf Amazon, Shopify und kriege direkt das Geld. Im Einzelhandel hast du quasi dann nochmal 90 Tage, bis du, oder wie lang ist es, Marc, 60, 90 Tage Zahlungsziel, ja, von Rewe, Edeka etc.?
Kommt auf den Status an, ne? Es gibt Firmen, die vereinbaren mit Sicherheit irgendwas so zwischen 2 und 3 Wochen, aber wenn du ein Startup bist, was keiner braucht an sich, ne, dann gehen die Zahlungsziele zwischen 30 und 60 Tagen mal gut um die Ecke und dann gibt's ja auch noch so Fälle, muss man ja auch mal fairerweise sagen, dann ist irgendwas falsch gelaufen im System und es verlängert sich nochmal um 30 Tage und dann stehst du natürlich schnell da als kleiner Lieferant. Er muss natürlich den Produzenten sofort bezahlen nach 1 bis 2 Wochen, wartest dann aber einige Tage, Wochen auf deine Kohle. Und demnach kommt es dann zu finanziellen Engpässen, selbst wenn es gut läuft. Das hast du schon richtig erklärt. Und das ist natürlich dann auch so ein Thema, ja, da brauchst du entweder einen Kredit, den kriegst du als Startup auch nicht mal ebenso, ne, ohne Proof of Concept, oder halt eben einen Investor, der an dich glaubt und dann natürlich dann zu Anfang sich ordentlich beteiligen kann und dann im besten Fall, ja, einiges casht.
Und wie ging es dann weiter? Wir waren jetzt bei 2019, kam Katjas mit rein und 2020, würde ich sagen, war euer richtig großer Hype und der kam dann mit TikTok, oder?
Ja, fangen wir mal nochmal ein bisschen früher an. 2017 war ich in Amerika, habe das Konzept gesehen. Also ich habe es ja geklaut. So, ich habe allerdings niemanden gefragt, ob ich das machen darf. Ich habe es einfach gemacht. Mit Cookie Bros. Nur was ich gesehen habe, war Folgendes. Das Konzept wurde stationär verkauft, wie so eine Eiskugel. Das haben wir dann modifiziert. Dann habe ich meinen Co-Founder kennengelernt. Und wir beide zusammen haben perfekte Synergien, weil ich kenne mich ganz gut aus mit dem Thema Food, weil ich vorher schon ein anderes Konzept hatte und bin auch im Marketing recht begabt. Und er ist halt ein perfekter Vertriebler und hat halt so den Handels-Background, familiär gesehen auch. Und zusammen haben wir dann eben 2018 gegründet, haben dann Ende 2018 die Finanzierung von Katjas reingeholt, haben uns dann einfach so auf den letzten Meter beim Rewe Startup Award angemeldet. Das ist, glaube ich, heute das Ding des Jahres, glaube ich. Wird sogar auf ProSieben ausgestrahlt. Das war damals noch der Rewe Startup Award. Das, wir waren so die Letzten, die es nicht ins Fernsehen geschafft haben, weil ein Jahr später wurde es dann im Fernsehen ausgestrahlt. Schade eigentlich auch. Wäre natürlich noch mal geiler gewesen. Und haben dann tatsächlich von 300 Firmen, die sich aus 11 Ländern beworben haben, den Pitch-Zuschlag bekommen und durften dann als eine von 5 Firmen pitchen von einem Publikum von 200 Leuten. Und eben dann in der Jury saßen dann so irgendwelche wichtigen Leute von der Rewe, andere Marken wie Mondelez und so weiter. Und die haben uns dann tatsächlich als Sieger gekrönt. Und das war natürlich für uns der Start der Start in eine LEH-Welt, weil wir damit die Listung bei Rewe gewonnen haben. Und das war natürlich richtig geil, aber damit kamen auch viele Probleme irgendwie auf. Denn wenn du mal eben bei der Rewe gelistet bist mit über 3000 Märkten, da muss natürlich liefern. Und wir waren noch sehr klein, wir waren zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 4 oder 5 Leute und mussten uns dann im Jahr 2019 erstmal damit rumschlagen, hatten aber schon tolle Umsätze, haben auch in dem Jahr schon siebenstelligen Umsatz erzielt und das ist halt für ein Startup nach nicht mal einem Jahr eigentlich schon echt gut, nur für LEH-Verkäufe. Und sind dann eigentlich raus aus dem Jahr 2019 und hatten keine Ideen mehr, weil wir gedacht haben, schwierig, Instagram ist halt tot, organisch geht da gar nichts mehr. Für Paid Ads hatten wir oder Paid Media generell hatten wir keine Kohle und haben dann überlegt, okay, wir müssen irgendwie viral gehen. Und dann haben wir überlegt und nach Ideen geschaut und dann irgendwann saß ich auf dem Klo und habe dann irgendwas über TikTok gelesen und dann dachte ich mir so, boah, nee, das kann ich mir nicht antun, ne? So eine Plattform, wo Kinder tanzen und Kinder sind sowieso nicht unsere Zielgruppe. Ja, und dann haben wir es doch ausprobiert, 2 Monate später. Ja, und was dann passierte, wissen zumindest die Leute aus der Branche. Denn wir haben ein Lauffeuer entfacht oder auch einen Schneeball, kann man so und so sehen, vielleicht auch einen brennenden Schneeball. Denn im Prinzip wollte jeder unsere Produkte haben, weil sie auf TikTok eben bei den Influencern gesehen haben, dass sie die Produkte von uns konsumieren. Wir waren aber noch nicht überall verfügbar und haben dann unseren Followern, Fans, nennt sie wie ihr wollt, gesagt, pass auf, geht in den Einzelhandel, geht auf die Marktleiter zu und sagt denen, ey, ihr müsst das Produkt listen. So, und die sind denen so auf den Keks gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass da wirklich ganze Schulklassen hingegangen sind, dass wir jeden Tag von 100 Einzelhändlern angerufen sind und denen haben wir wiederum gesagt, pass mal auf, wir können euch nicht helfen, wir können nicht jeden Markt von euch einzeln beliefern, geht bitte auf die Zentralen zu und geht denen auf den Keks. Ja, und dann haben die dann für uns da den Vertrieb gemacht und 4 Wochen später saßen wir dann eben bei den nationalen Einkäufern von Rewe, Kaufland und Co. und wurden dann im Prinzip einmal innerhalb von 2 Monaten überall national gelistet. Ja, und das war natürlich geil, weil normalerweise musst du dich da fett einkaufen mit horrenden Summen und jahrelange harte Arbeit schuften. Und wir haben mal eben 5 bis 10 Jahre übersprungen und das alles in 2 Monaten und haben dann national verkauft. Und da waren wir 7 Leute und es war schon ein sickes Jahr. Das Jahr 2020, weil ja auch noch Corona kam zum gleichen Zeitpunkt. Wir hatten viele, viele Probleme, aber wir haben das irgendwie alles gemeistert und sind ohne Burnout aus dem Jahr raus.
Kannst du uns da so ein bisschen in deine Gefühlswelt mit reinnehmen, weil ich das auch spannend finde? So als Gründer, euer Unternehmen gab es dann irgendwie 1,5 Jahre auch schon. Und dann hattet ihr ein virales Video dann auf TikTok, wo es dann so Boom gemacht hat? Oder war das dann einfach so, hey, ihr habt jeden Tag was hochgeladen und dann ist es so Schritt für Schritt ins Rollen gekommen?
Nee, ich werde den Moment echt nie vergessen. Das war wirklich krass, weil wie gesagt, uns ging es ja schon gut, aber wir hatten keine Ideen mehr, wie wir jetzt irgendwie mit wenig Geld viel machen konnten. Aber die Umsätze oder beziehungsweise die Absätze, die haben gestimmt für das, wo wir gelistet waren. Nur ich stand dann, wir waren gerade in einem neuen Büro drin, eingezogen. Wir sind in den letzten 4 Jahren 6-mal umgezogen. Immer weiter, immer größer. Also wir können bald auch ein Umzugsunternehmen aufmachen. Aber ich stehe da wirklich so nach einer Woche, nachdem wir gerade eingezogen sind. Es war so Anfang Januar, Ende Januar, Anfang Februar. Und dann habe ich so geguckt und irgendwie sind die Instagram-Zahlen explodiert. Also wir hatten irgendwie innerhalb von einer Stunde 3000 Follower aufgebaut. Und wir hatten nichts gemacht. Und ich dachte die ganze Zeit so, was ist da passiert? Ich habe die ganze Zeit geguckt bei den Erwähnungen, hat uns da irgendein ganz, ganz krasser Influencer getaggt oder so. Ich habe keine Verlinkung gefunden, bin dann alle Nachrichten durchgegangen. Wir haben auf einmal ist die DM-Box explodiert, 300 Nachrichten und so viele neue Follower. Und dann bin ich so rübergegangen, dann meinte ich so zu den Jungs, ey, hat sich irgendwer von euch irgendwie einen Spaß erlaubt und hier so ein über einen Account irgendwie Follower gekauft oder irgend so einen Scheiß? Ja, ist nicht witzig, weil hier explodiert gerade irgendwas. Er meint also, nee, echt nicht. Ich so, ja gut, dann uns hat auch niemand getaggt, dann muss uns irgendwie wer sehr Großes einfach nur erwähnt haben oder gezeigt haben. Ich habe so an so Größen wie Justin Bieber gedacht und sowas. Ich habe einfach überlegt, ich wusste nicht, was da passiert und ich dachte echt, das wäre irgendwie so ein Fake und irgendwer gönnt sich da mal einen Spaß auf meine Kosten. Und dann habe ich gedacht, komm, ich schreibe einfach mal die ganzen Leute an, die uns da gefollowt sind. Woher kommt ihr eigentlich? Was wollt ihr hier? Und und das waren alles auch, also viele Profile waren auch Kinder augenscheinlich, ne? Also mit Kindern meine ich halt so 14-Jährige, 15-Jährige. Ja, und die haben mal gesagt, ja, ich komme von der und der, ich komme von dem und den von TikTok. Ich so, was? Moment mal, wir haben doch vor einer Woche irgendwie 20 Pakete an so TikTok-Influencer geschickt. Und dann bin ich so auf TikTok gegangen und dann habe ich mir das reingezogen und habe ich gesehen, boah, krass, überall auf der For You-Page war Cookie Bros, Cookie Bros, Cookie Bros. Und ich dachte so, fuck, wir haben nicht mal einen eigenen Account. So, schnell einen Account machen, ne? Damit den kein anderer macht und damit wir die Follower sammeln können. Ja, und dann war mir halt klar, was passiert hier. Geht gerade eine Riesenwelle los und ich habe das Thema total unterschätzt. Und was hier gerade passiert ist, one in a million.
Krass. Also da habt ihr erstmal quasi Influencer-Kooperation gemacht, einfach Pakete rausgeschickt, bevor ihr den eigenen Account hattet und eigenen Content dort kreiert habt.
Ja, weil ich ja immer noch nicht an das Thema geglaubt habe. Also ich dachte ja nach wie vor, das wäre irgendwie so ein Channel, wie viele jetzt vielleicht über Be Real und Co. denken. Aber ja, ich hatte keine Ahnung, dass das wirklich so krass abgeht. Ja, und was dann halt passiert ist, war ja wirklich geisteskrank. Ich hoffe, meine Freundin hört mir nicht zu, weil die sagt immer, ich soll das Wort nicht sagen. Aber uns haben Influencer geschrieben, die Millionen Follower haben und die haben gefragt, kann ich ein Paket haben, weil ich finde eure Produkte nicht und ich will es haben. Und ich dachte so, ja klar, aber wir haben hier eine Liste mit 50 Leuten, die schon vor dir geschrieben haben, du musst leider warten. Und dann haben wir irgendwelchen riesengroßen Influencer mit 4 Millionen Followern gesagt, ey, sorry, du musst leider 4 Wochen warten. Und das ist schon irgendwie wirklich sick. Und ich wusste selber nicht, damit umzugehen. Ja, und dadurch, dass wir damals genau eine Person im Marketing waren, das war nämlich ich, habe ich mich dann jeden Abend auf die Couch gesetzt nach meiner normalen Arbeit und habe dann halt eben nochmal 3 Stunden DMs geschrieben, ne? DMs beantwortet. Und dann kam ja der nächste Knackpunkt im Prinzip, weil da war ja diese Frage so, schreiben wir denen jetzt einfach, wo es uns gibt, unseren Followern, oder sagen wir denen wirklich, hier, pass mal auf, wir haben hier so einen Bestellschein, den haben wir dann schnell noch auf eine Landingpage hochgeladen, den kannst du dir runterladen, den kannst du dann mitnehmen zu deinem Markt um die Ecke und dem abgeben und dann können die bei uns Ware halt eben bestellen oder sich bei uns melden. Ja, und das war ja der Jackpot, dieser Major-Move, dass wir einfach nicht das schnelle Geld mitgenommen haben, sondern drauf geschissen haben und gesagt haben, ey, wir wollen da überall rein, ne? Wir gehen jetzt das Risiko, wenn wir einmal so eine Welle entfachen. Und die ganzen Händler, mit denen wir dann telefonieren mussten, die meinten auch, ja, ihr geht uns zwar tierisch auf den Keks, aber sowas haben wir noch nie gesehen. Also das letzte Mal, wann sowas passiert war, war mit Red Bull vor 10, 20 Jahren, als die so eine Welle im LEH gemacht haben. Ja, und das war natürlich für uns auch ein Ritterschlag. Und das sagen uns auch heute noch die Einkäufer in Jahresgesprächen. Leute, was ihr damals gemacht habt, das war unfassbar. Das nimmt euch keiner mehr.
Wie war es für dich, auch hier nochmal emotional gesehen? Warst du einfach nur auf Wolke 7 oder warst du so, fuck, ich muss irgendwie schaffen, dass dieser Hype nicht vorbeigeht? Also das muss ja also komplett auch overwhelming sein. Wie geht man mit so einem Hype um? Jetzt im Nachhinein, Baba-Move von euch gewesen, sage ich mal, dass ihr irgendwie die Ruhe hattet, um zu sagen, hey, diesen Hype richten wir auf, um quasi langfristig die Tür zu öffnen für den LEH. Kamt ihr da ganz intuitiv drauf? Hattet ihr Berater? Also wie schafft man dann auch so eine klare und geniale Entscheidung auch zu treffen?
Das war wirklich Intuition. Also das war eine 50-50-Entscheidung. Wir hätten denen ganz locker mitteilen können, pass mal auf, gib mir mal deine Postleitzahl, wir suchen dir die nächsten Märkte raus. Und dann wären sie sofort hingegangen, hätten alles aufgekauft, wir hätten schnell einen Umsatz gemacht. Aber wir haben halt überlegt, naja gut, so ein Hype, wie lange geht der wohl? Ne? 2 Wochen bis 2 Monate. Und da müssen wir halt alles mitnehmen, was geht. Und dadurch, dass wir auch schon vorher gute Umsätze hatten und es uns ja nicht um die Umsätze, sondern um die nachhaltigen Listungen ging, war die Entscheidung recht schnell klar. Trotzdem war es natürlich ein viel größeres Risiko, was wir gegangen sind, was dann am Ende wirklich Gott sei Dank funktioniert hat. Und mir war schon klar, dass wir jetzt nicht ewig jede Woche irgendwie im 6-stelligen Bereich Becher verkaufen. Ja, du musst ja auch erstmal für so ein nischiges Produkt deine Abnehmer finden. Und ich wusste halt, wir müssen es jetzt so mitnehmen, dass wir nachhaltig was daraus haben. Und deswegen haben wir das dann auch gemacht. Und es war nicht immer einfach, die Ruhe zu behalten, weil wirklich da ist halt viel, viel auf uns eingeprasselt, weil es waren nicht nur glückliche Händler, sondern ganz viele zornige Händler auch, weil denen die Leute auf den Sack gegangen sind und wir einfach nicht liefern konnten zum Zeitpunkt. Dann war Corona, die Becher, die wir beziehen, kommen aus Italien. Italien war damals während der Corona-Zeit, ihr wisst selber, was da für Bilder umhergegangen sind in den Medien, da war Schicht im Schacht, die Fabrik war down. Wir haben in der Zeit alle Becher, die es gibt, in weiß, unbelabelt, eingekauft aus ganz Europa. Wir waren der größte Abnehmer von dieser Bechergröße in ganz Europa, haben diese Becher, also ungelabelt gekauft, also die werden normalerweise in der Produktion direkt dann eben gebrandet und haben dann eine Firma gefunden, die uns diese bestickert. Und da haben wir richtig nochmal drauf bezahlt, aber wir wollten einfach liefern. Und dann haben wir im Prinzip unsere 7, 8 Leute, die wir damals hatten, komplett rausgenommen aus dem normalen Betrieb und haben die selber an die Fabriken zu einem 3-Schichten-Betrieb geschickt. Das ging über 8 Wochen so, auch Nachtschicht. Und haben, das wissen ja viele gar nicht, was dann noch so passiert ist, weil wir konnten 3 Monate im Prinzip nicht liefern, weil es down war. Und haben dann einfach nur, damit wir liefern konnten, mit extremen Einbußen dann eben das Unmögliche möglich gemacht und haben da diese Becher bestickert. Sah auch teilweise echt scheiße aus, aber wir wollten einfach liefern. Und das war echt freaky. Wenn man heute noch teilweise auf die alten TikTok-Videos guckt, dann sieht man, dass da Becher oder Becherdeckel in jeder Farbe auftauchen. Normalerweise stehen wir halt für den goldenen Becherdeckel. Da gab es blaue, schwarze. Wir haben alles genommen, wie gesagt, ganz Europa aufgekauft. Und das war schon eine krasse Zeit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, weil eigentlich das gesamte Jahr 2020 nur Feuerlöschen war und wir haben uns kein einziges Mal darüber freuen können, über diesen Erfolg, den wir gefeiert haben, weil wir eigentlich nonstop auf den Deckel bekommen haben. Und ich bin eigentlich froh, dass dieses Jahr dann so schnell umging, weil es einfach heftig war. Ne? Also wir haben zwar, wir hätten uns freuen können aufgrund dieser tollen Umsätze, aber wir haben so viel, im Prinzip von jeder Seite das Ärgernis abbekommen, dass es einfach nicht viel Zeit zum Feiern gab und wir haben auch kein einziges Mal unseren Erfolg gefeiert, was ich im Nachhinein sehr schade finde. Aber das ist nun mal manchmal so, ne? Wenn man weiterkommen will, da muss man echt hustlen und da haben wir auf jeden Fall einige Körner auf der Straße liegen lassen. Das Interessante eigentlich ist, Romy und Johannes, dass wir, als wir dann gerade ebenso mit den Bechern wieder klarkamen, so im Mai, ne, wo wir dann eigentlich gerade happy waren. 2021
sind oder sind wir noch 2020?
Wir sind noch 2020, ja. Wo wir dann wirklich gerade so happy waren, dass wir dann wieder Becher liefern konnten und wir nicht in der Fabrik stehen mussten und wir gut ausliefern konnten. Der Hype war immer noch total hoch und wir waren übergelistet. Wir hatten ja noch das andere Produkt, Omochi. So. Und dann habe ich meinen Co-Founder gefragt und meinte so, ey, sind wir jetzt ready, dass wir nochmal ein zweites Haus abfackeln oder lieber nicht? Und er meinte so, ja, mach doch. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, why not? Ne? Und das sind wir ja eigentlich bei eurem Slogan. Und dann haben wir das Gleiche nochmal tatsächlich mit Omochi gemacht. Also wir sind dann, nachdem Cookie Bros so eine Welle gemacht hat, mit Omochi auch nochmal auf TikTok gegangen, haben den gleichen Kram nochmal abgezettelt und sind dann noch krasser viral gegangen, weil wir da auch noch zusätzlich dazu auf TikTok auch noch voll auf Instagram bei den Influencern viral gegangen sind. Jeder wollte uns haben und alle kamen auf uns zu, die wollen mit uns eine Kollabo machen und haben dann damit auch nochmal so viel Umsatz gemacht. Also ja, das war schon wirklich ein krasses Jahr, wo wir uns auch irgendwie selber so verstümmelt haben. Das war so Sadomaso auf höchstem Niveau. Ja, aber am Ende des Tages hat es ja funktioniert. Wir haben dann da auch überall die Listungen bekommen und ja, war crazy.
Also habt ihr dann das Jahr 2020 irgendwie abgeschlossen mit 3-4 Millionen verkauften Keksdosen und 3-4 Millionen Omochis, sowas?
Ja, so kommt das hin. Ja.
Was ja Wahnsinn ist. Also ihr seid ja auch in diesem Food-Sektor. Kannst du uns da mal mit rein? Also die Konkurrenz habt doch gedacht, ihr seid bescheuert, oder? Also für die war es so aus dem Nichts, komm da, die machen erstmal einen viralen Hit und dann machen die das in Anführungszeichen, copy-pasten die das und hauen direkt nochmal sowas raus. Also die müssen doch durchgedreht sein.
Ja, das Ding ist, also viele haben das Thema nicht ernst genommen. Also ich kenne ja viele Leute aus dem Bereich, also nicht nur übergreifend über die Bereiche, wir haben uns ja dann auch irgendwann kennengelernt, sondern gerade im Food-Sektor, ja, muss man sagen, das ist nicht immer alles so, ja, wir sind Startups, wir supporten uns, ne? Also um ehrlich zu sein, ist da natürlich auch immer so ein bisschen Neid mit im Spiel, wenn dann jemand mal sowas passiert oder auch eben, ja, weiß ich nicht, die Leute gönnen einem das vielleicht auch nicht, weil sie sagen, ja, die sind da auf einen Hype-Train aufgesprungen und nur deswegen läuft das, weil das sind eigentlich voll die Scheißprodukte. Wir machen hier healthy melzy und total super und ja, das ist ja gar kein Case für die Zukunft. Ja, okay, kann man so meinen, wenn du aber mal in die Regale reinguckst, dann siehst du, dass Süßigkeiten immer laufen. Und ich meine, man braucht ja nicht nur was für ein Body, sondern auch fürs Mindset. Und da ist natürlich auch mal was schön Süßes, was einen irgendwie erfreut, auch ganz geil. Und ja, viele von denen haben uns belächelt, gerade auch wegen dem Thema TikTok. Die haben das Thema halt auch nicht ernst genommen. Einige Marken, die natürlich auf Instagram sehr stark waren, haben auch gesagt, ja, TikTok, das ist voll das Thema, das ist wie hier irgendwie, das ist in 2 Monaten wieder verschwunden. Das sind aber die, die heute da auch sich versuchen, 2 Jahre zu spät, und da keinen Zugang mehr zu finden. Deswegen, also irgendwann ist jedes soziale Medium und jedes Produkt mal am Anfang. So. Und nach 3-4 Jahren, dann macht man mal eine Rechnung und guckt mal, wo steht ihr dann. So, und uns gibt's jetzt 2 Jahre nach dem Hype immer noch. Und wir bauen uns immer noch Tag für Tag irgendwie neue Brücken und wollen dies machen, wollen das machen und erweitern uns, bauen Mitarbeiter auf, das Produktportfolio aus. Also dementsprechend kann man hier auch, glaube ich, nicht mehr von einer Hype-Brand reden, sondern wir sind mittlerweile mit beiden Brands zur Love-Brand geworden.
Wo steht die Firma heute? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, ihr habt es geschafft, aus einem Hype einen Mittelständler jetzt zu bauen. Ihr seid auf einem grandiosen Weg. Wie ging es in die Richtung? Was waren vielleicht auch die Challenges? Weil Hype schön und gut und dann macht man irgendwie seine 8-stelligen Summen, also sage ich mal 10, 20 Millionen Euro Umsatz. Aber in dem Jahr danach ging es dann krass runter. Wie hält man dann trotzdem die Motivation oben? Kannst du uns da ein bisschen mit auf die Reise nehmen?
Ja, das ist total spannend gewesen, weil auch wir haben uns natürlich genau die Frage gestellt nach 2020. Erstmal kamen natürlich hier und da mal ein paar Angebote, ne, von Leuten, die sich vielleicht beteiligen wollen. Haben alles nicht gemacht.
Weil man muss dazu sagen, im Food-Bereich sind die Multiples sehr, sehr hoch. Also, oder? Also deutlich höher als im E-Commerce, weil es auch im Food-Bereich ist, deutlich schwerer.
Ja, ich weiß nicht, wie die bei euch sind. Ich kann dir nur sagen, die Multiples, wie ich sie kenne, sind 3-4 Mal Umsatz. So, manchmal auch
3-5 Mal. 3-4 Mal Umsatz. Also im E-Commerce-Bereich sind sie, sag ich mal, zwischen 5-mal bis 20-mal EBIT. Aber bedeutet vielleicht 1 bis maximal 2-mal Umsatz. Und im Food-Bereich auf den Umsatz 3-4 Mal. Also wir nehmen mal an, ihr habt irgendwie 10 bis 20 Millionen Umsatz gemacht. Da hattet ihr schon Verkaufsangebote, die an die 50 Millionen Euro gekratzt sind.
Ja, also wenn man es so sehen würde, ja. Ne? Also wir haben da schon so eine Bewertung natürlich dann auf der Liste nach den Umsätzen. Man guckt sich heute an Unternehmen wie Just Spices, die verkauft haben, oder auch Ankerkraut. Man hört da so Summen und da weiß man halt, da ist irgendwas zwischen 3 und 5 Mal Umsatz geflogen. Wir hatten tatsächlich noch kein ganzes Kaufangebot, weil die Leute natürlich erstmal abwarten wollen, ne, wie entwickelt sich so ein Unternehmen. Aber es gab viele Leute, die Interesse daran hatten, sich bei uns zu beteiligen. Ja, manche haben natürlich auch voll ins Klo gegriffen. Da waren teilweise Sachen dabei, da mussten wir laut lachen. Ne, der Vorteil war halt, wir brauchten kein Geld, ne, für irgendwelche Investitionen oder Sonstiges. Wir waren gut aufgestellt, was uns natürlich jetzt gerade in dieser schwierigen Situation, in der wir uns einfach als Food-Unternehmen bewegen, total weiterhilft, weil wir haben einfach einen Puffer. Und ist natürlich ein Riesenvorteil, ne? Denn wir kommen ja raus aus einer Corona-Zeit. Man mag meinen, dass das für den Handel immer so ein Riesen-Push war, aber ja, es kommt auch immer auf das Produkt an, ne? Wir sind jetzt kein Produkt, was man irgendwie hortet, wie Toilettenpapier oder Nudeln, ne? Sondern für uns war das einfach Plus-Minus. Wir hatten ja unseren Hype durch TikTok und nicht durch Corona. und sind da raus natürlich. Und wo steht das Unternehmen jetzt? Erstmal muss man natürlich sagen, unsere Probleme waren dann, erstmal Struktur reinzubringen. Ne? Denn du startest mit 7 Leuten im Jahr 2020 und musst halt schnell dafür sorgen, dass du überhaupt die Arbeiten leisten kannst, die von dir erwartet werden. Und dafür musst du halt Mitarbeiter einstellen. So. Und das halt in der Corona-Zeit, puh, schwierig. Das halt in der Zeit, wo man sowieso vermehrt schwieriger Mitarbeiter oder gute, passende Mitarbeiter vor allen Dingen findet, weil bei uns ist so wie bei euch, denke ich mal, es muss viben. Ja, du kannst einen richtig geilen Mitarbeiter finden, der passt aber nicht rein in die Truppe, bringt nichts. Der macht alles kaputt, was du dir aufgebaut hast, und da sind wir extrem picky. Also war es für uns gleich doppelt schwer und haben dann aber Ende 2020 19 Mitarbeiter gehabt, also von 7 auf 19 gestiegen. Haben uns dann da so 2021 immer wieder so die Wiege gehalten oder die Waage gehalten, waren dann irgendwie Ende 2021, glaube ich, 23 Leute oder so, und heute sind wir 30 Leute, ne, knapp 30, und vor allen Dingen machen wir aber jetzt gerade so die Moves weg von den reinen Junioren, was ein wichtiger Step war, hin zu, sag ich mal, seniorigeren Mitarbeitern, die schon Erfahrungen sammeln konnten, ne? Also Pros auf ihrem Bereich, damit wir auch jetzt langsam mal so mittleres Management aufbauen. Ne? Weil das ist halt schon kacke, wenn jede Entscheidung immer an Paul und an mir hängt. Du brauchst natürlich deine Teamleads irgendwann, die Entscheidung auch abnehmen, die auch delegiert werden können und auch selber delegieren. Und demnach hatten wir viel, viel Arbeit in diesem strukturellen oder organisatorischen Themen, einfach Teams aufzubauen, die eigene Themen ownen, die eigenverantwortlich Budgets haben, ne? Die auch ihren Kopf dafür hinhalten, aber auch genauso gut dafür gelobt werden, wenn sie was Geiles machen. Und unser Plan war halt im Prinzip, dass wir uns jetzt auch wieder mal auf die Strategie konzentrieren können und weniger operativ arbeiten, vor allen Dingen eben auch nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeiten, aber der Plan ist bis heute nicht aufgegangen. Ne? Also das muss man auch fairerweise mal sagen. Das klappt einfach gerade nicht. Ne? Ja, das ist, also es klappte bis jetzt nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
Auch wenn es gerade noch nicht so ist. Du hast ja das Thema Strategie angesprochen und ihr hattet ja mal ein sehr gutes Näschen, was einen großen Trend angegangen ist. Habt ihr was Ähnliches, wo ihr auch gerade vielleicht schon so ein bisschen drauf setzt? Ist es sowas wie Be Real oder habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, da setzt ihr mal ein paar Pferde in Zukunft drauf?
Also erstmal muss man das natürlich von zweierlei Blickwinkeln betrachten. A, geht es natürlich um soziale Medium vielleicht oder einen Absatzkanal. Und dann geht es natürlich auch noch immer um die Produktebene. Und wenn die Produkte nicht so Instagrammable oder TikTokable gewesen wären, dann, also ich hätte jetzt nicht so schnell Mercedes-Benz verkauft, ne, auf TikTok. Das hätte wohl eine Zeit lang gebraucht, ne. Die Zielgruppe hat gestimmt, das Produkt hat gestimmt. Da kam halt viel zusammen. Deswegen ist auch hier, glaube ich, ein wichtiges Zusammenspiel wieder das Produkt, neues, cooles Produkt vielleicht. Und eben das passende soziale Medium. Und ich weiß, wir sind vielleicht auch schon zu spät für dieses Thema, aber wir wollen es jetzt auch nach und nach mal so in dieses Twitch-Thema rein einspielen, weil das ist ein riesen Gaming-Sektor, der davor herrscht. Ne? Und unsere Produkte, die eignen sich ja auch total. Also gerade Cookie Bros, also das passt ja super auf so einen Gamer. Ja, weil was essen die gerne? Sachen, die du schnell wegfuttern kannst, Sachen, die irgendwie Energy geben, also zuckerhaltig sind, ne? Deswegen auch Energy-Drinks und so weiter, Chips. Da passen wir eigentlich voll rein. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht, weil uns einfach bis jetzt das Budget gefehlt hat oder wir uns nicht getraut haben. Das wollen wir jetzt machen. Also auf dieses Thema setzen. Ich glaube, das Thema haben auch schon einige gut ausgespielt. Da können wir uns dann auch im Prinzip gut Hilfe nochmal holen von Leuten mit Erfahrungswerten. Und wir gucken uns natürlich ständig alle Channel an. Ne? Also nicht nur neue Channel wie, ich sage jetzt mal Discord, aber auch Themen wie Be Real und so weiter. Ich glaube, ich hatte Be Real schon direkt am Anfang irgendwie auf dem Handy. Da war nichts passiert. Jetzt nach und nach kommt das, merkt man so immer wieder in den Stories von Instagram, sieht man es auch. Aber die Frage ist auch mal, wie kannst du das Thema irgendwie für dich als Brand ownen, dass es auch einen Impact mitbringt? Ne? Weil jetzt nur irgendwie da so ein paar Be-Reels zu posten, bringt ja nichts. Und da muss man sich auch mal im Ausland hier und da mal umschauen. Das macht Chipotle ganz gut für einen Online-Shop. Vielleicht für euch auch interessant, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, aber wahrscheinlich schon. Die packen halt einfach Codes drauf, ne, auf Be-Real. Online-Codes, Rabattcodes und so weiter. Eigentlich eine geile Sache. So Sachen kann man machen, wenn man einen funktionierenden Online-Shop hat. Ne? Den müssen wir allerdings erstmal aufbauen. Und dementsprechend schauen wir da ständig nach neuen Themen. Discord auch für uns super geil, weil wir da einfach in den direkten Austausch mit unseren Hard-Usern gehen können. Die Leute, die sich wirklich für uns interessieren. Denn Discord kannst du ja nicht einfach so organisch deine Follower aufbauen, sondern du musst die rüberziehen von anderen Plattformen. Und da können wir Marktforschung mitmachen. Da können wir die über Produkte abstimmen lassen. Da können wir auch Rabattcodes verschenken. Da können wir Brand Ambassadore aufbauen und, und. Also das sind so die Channel, auf die wir gerade einen Fokus setzen. Und produkttechnisch haben wir auch einiges in der Pipe für nächstes Jahr. Da kommen auf jeden Fall 2 bis 3 geile neue Produkte.
Komplett neue Marken oder neue quasi Essensvarianten?
Nee, also wir machen keine neuen Marken erst einmal mehr. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist nämlich schon schwer genug aktuell mit 2 Brands. Das ist einfach zu krass und dann jedes Mal ein neues Team aufbauen und so weiter. Nee, da bin ich erstmal raus, weil sonst kannst du mir auch die Kugel geben. Nee, wir wollen einfach diversifizieren. Ne? So eine Brand wie Cookie Bros, die bietet sich total geil an, da irgendwie jegliche Schweinskram-Sachen mitzumachen. Und da gibt's halt noch einige Produkte, die es so noch nicht im Einzelhandel vor allen Dingen gibt. Und die auch nochmal ein USP mitbringen, an dem wir nochmal rumgeschraubt haben, dass sie nochmal was Besonderes haben. Teilweise ganz neu, teilweise wirklich irgendwas, was es schon so gibt, wo es vielleicht sogar auch Monopolisten auf dem Markt gibt, wo sich aber keiner traut, die mal anzugreifen. Das ist unser Ziel, weil viele von denen verpeilen einfach gerade so diese ganze Social-Media-Geschichte. Gibt sehr, sehr viele große Marken, die einfach nichts auf Social Media machen, die einfach an TV hängen geblieben sind und Radio und irgendwelche Zeitungsartikel. Und die wollen wir angreifen, ne? Das ist unser Ziel.
Interessant. Bold. Geil. Da bin ich gespannt. Lieber Marc, wir schätzen ja immer in unserem Podcast. Zeit für die Schätzfrage. Und der oder diejenige, die am nächsten dran ist, darf auf dem LinkedIn-Profil des anderen einen LinkedIn-Post zum Thema ja, der eigenen Wahl eigentlich veröffentlichen. Egal was.
Werbung machen.
Werbung machen. Cool. Oder irgendwas Kritisches fragen, was du willst.
Also, ich bin gespannt. Ich will bei dir posten.
Dann schauen wir mal. Okay. Also, wie hoch war der Zuckerverbrauch im Wirtschaftsjahr 2020-21 pro Kopf in Deutschland? Also 12 Monate war hier der Betrachtungszeitraum.
Hast du was, Marc?
Ich hab in Kilo, ja?
Ja, okay, was hast du?
Soll ich zeigen?
30 Kilo, okay. Ich habe 21,9.
Ich habe 41.
Ich glaube, Johannes, du bist vorne.
Der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker belief sich auf 32,5 Kilo im Wirtschaftsjahr 2020-2021.
Aber da muss man mal sagen, hätte ich das jetzt nicht richtig beantwortet, wäre auch schon scheiße gewesen. Wobei ich muss sagen, ich hätte eher an Johannes seine Antwort gedacht, weil die Leute haben viel gefuttert während Corona. Das habe ich total vergessen. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch 40 getippt. Ja, cool, dann habe ich gewonnen.
Ja, bei wem darf ich denn was aus? Bei mir darfst du gerne, tob dich aus, wenn du dir.
Dann muss ich mir was Besonderes einfallen lassen. Also da kommt was.
Oh, sehr gut. Wir fragen auch immer hier im Podcast, das ist meine absolute Lieblingsfrage, was war einer deiner prägendsten Why-Not-Momente? Du hast ja selber schon gesagt, das ist unser Slogan, dafür steht Snox. Du hast auch schon 1-2 Anekdoten erzählt, aber vielleicht hast du noch eine im Gepäck, im Teigdeckel noch versteckt drin, die du uns erzählen kannst. Irgendwo, wo es ein What-the-fuck-Moment war. Vielleicht irgendein verrückt großer Influencer, der bei euch angefragt hat und du dachtest nur, why not, Alter? What the hell, dass diese Person XY anfragt? Hast du was, was dir direkt in den Sinn kommt?
Ja, also das allererste, was mir natürlich in den Sinn kommt, ist, why not nicht einfach Keksteig verkaufen in Dosen? Ja, weil also uns haben ja alle verrückt erklärt, müsst ihr euch vorstellen. Ich meine, ich komme aus einem Vertriebsjob, den ich gemacht habe, wo ich einen Anzug tragen durfte, musste, je nachdem, wie man es sieht. Und als ich dann irgendwann auch zu meinem Vater gegangen bin und ihm gesagt habe, ey, ich will jetzt Keksteig verkaufen, und er so zu mir meinte, du bist bekloppt. Da habe ich ihm auch gesagt, why not? Ne? Also das war so der erste Moment. Und ja, eigentlich so der prägendste why not Moment ist jetzt gar nicht mit einem Influencer oder sonst irgendwie gewesen, sondern es war wirklich so dieses TikTok. Ja, why not? So, komm, mach einfach. Scheiß drauf, was passiert. Wenn es klappt, dann klappt's. Wenn nicht, dann haben wir irgendwie 20 Pakete zu viel rausgeschickt. Und das war eigentlich der prägendste Moment. Ne? Wirklich so diese einfach mal anders machen, einfach mal anders als die anderen, die mir alle davon abraten, immer wieder im Leben. Und ja, ich bin selber mittlerweile so, dass ich Leuten irgendwie abrate von Ideen, wenn sie mir Ideen vorstellen. Aber ich sag denen auch immer ganz klar, ne, pass auf, nur weil ich dir jetzt sage, das kann gerade nicht funktionieren, das haben mir auch alle gesagt und bei mir hat's geklappt. Ne?
Sehr schön. Allerletzte Frage, meine Lieblingsfrage, die wir auch jedem Gast stellen. Wenn du nur eine Charaktereigenschaft nennen dürftest, von dir selbst, Welche wäre das, die dich da dorthin gebracht hat, wo du heute bist? Nur eine.
Das ist eigentlich ganz einfach, weil ich sage auch immer, ich kann nicht viel. Aber was ich wirklich gut kann, ist einstecken. Also ich kann richtig gut einstecken. Also da kann kommen, was will. Ich war schon so oft irgendwie ganz am Boden und habe es immer wieder aus eigener Kraft geschafft, mich aufzurappeln und es dann doch noch mal besser zu machen. Also wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann läuft es bei mir besonders gut. Und ich habe schon so viele Steine in den Weg gelegt bekommen in meinem Leben. Also ich bin eigentlich das, was einen guten Boxer ausmacht. Ich kann richtig gut einstecken.
Ja. Stark, hatten wir auch noch nie.
Voll, richtig, richtig geil.
Marc, vielen, vielen Dank. Es war sehr schön, mal mit dir zu sprechen. Wir hatten ja noch persönlich noch nie das Vergnügen. Aber Johannes hat nicht so viel versprochen.
Danke. Ich habe zu danken. Mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf den Post bei Johannes und ich freue mich auch, Johannes jetzt am Donnerstag zu sehen. Und ich lasse mir was Besonderes einfallen.
Sehr gut. In dem Sinne, habt eine geile Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.
Was eine Folge. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber Marc ist einfach ein Hammer-Typ, super inspirierend. Und es, ja, danke nochmal, Marc, an der Stelle, dass wir E-Commerce Deutschland jeden Tag viel von dir lernen können und du hast viele geile, verrückte Ideen.
Auf jeden Fall super interessant gewesen, muss ich auch sagen. Und wie sie auch mit TikTok durchgestartet haben, ich glaube, da, man hat es ja auch im Podcast gemerkt, da haben sich auch einige Marken danach was abgeschaut. Hatten wir auf jeden Fall als absolute Role Model zu Gast. Und Wahnsinn, was sie sich da über die Zeit aufgebaut haben.
Aber genauso Hammer war auch die Folge mit Miriam Jax von Jax Beautyline. Das hat dir auch gut gefallen, oder Romy? Was würdest du sagen, worüber haben wir gesprochen? Ich kann mich erinnern, du hast gestrahlt bis über beide Löffel.
Also wir haben gesprochen über das Thema Live-Shopping, hatten wir so, glaube ich, auch noch nie in einer Podcast-Folge so intensiv besprochen, was Jax Beautyline mega gut macht. Mein Make-up-Herz hat auf jeden Fall höher geschlagen.
Hast du bestellt?
Ja, ich habe die Pinsel bestellt.
Wirklich?
Ja.
Und?
Die sind richtig schön. Die sind ja alle so handbemalt und unterschiedlich. Das, was sie auch im Podcast dann sagt. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Aber sie hat da eine richtig coole Brand aufgebaut. Ich fand es war auch so positiv. Ich bin mit so einem guten Gefühl aus dem Podcast rausgegangen, weil ich einfach dachte, da brennt jemand für das, was er macht. Und ja, es wird um das Thema Live-Shopping gehen auf Instagram, wie das Ganze funktioniert, welche Story hinter der Brand steckt, auch super interessant und all das gibt's nächsten Montag im Podcast, denn Montag ist
Podcast-Tag!
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns!
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.